Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK-Show im Handwerkerradio. Heute spreche ich mit Thorsten Schröder. Er ist Geschäftsführer des SHK-Betriebs Henrich Schröder aus Gütersloh. Er und sein Team haben sich bereits von Gas- und Ölheizungen verabschiedet und bauen nur noch klimafreundliche Heizungen ein. Wie er zum Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes steht, warum er den Einsatz von Wasserstoff kritisiert und wie er es geschafft hat, mehr als 20 Auszubildende gleichzeitig zu beschäftigen, hört ihr gleich. Bevor wir ins Interview starten, noch eine kurze Bitte. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet diesen Podcast gerne mal bei eurer Podcast-Plattform, bestenfalls natürlich mit 5 Sternen oder einer netten Bewertung. Falls ihr weiteres Feedback habt, schreibt mir gerne eine Nachricht an 0175 272 0515. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von Best of SHK Show. Hallo Thorsten.
Hallo, grüß dich.
Thorsten, sag doch mal zu Beginn ein bisschen was zu deinem Betrieb. Wo seid ihr genau und was macht ihr?
Also wir sitzen im schönen Gütersloh und wir machen eigentlich den klassischen Heizungs- und Sanitärbereich, haben aber einen kleinen Schwerpunkt immer schon so Richtung Wärmepumpen und erneuerbaren Energien. Uns gibt es jetzt in der zweiten Generation, das hört man schon am Firmennamen und an meinem Namen. Also das heißt, uns gibt es seit 1976. Und wir sind in den letzten Jahren auch ganz gut gewachsen. Wir haben jetzt ungefähr 70 Mitarbeiter und davon über 20 Azubis.
Über 20 Azubis?
Ja, das ist für uns so der einzige Weg, wie wir noch wachsen können und wie wir ja die Fachkräfte von morgen dann bekommen können, ja.
Okay, das ist natürlich sehr interessant. Vielleicht sprechen wir da gleich nochmal drüber, weil 20 Azubis finde ich schon eine ganz ordentliche Zahl. Sag doch mal ein bisschen was zu dir. Also ich denke, du hast dann auch einen klaren Handwerks-Background.
Ja, genau. Ich habe klassisch damals noch den Heizungsbauer gelernt, so vor gut 20 Jahren, 25 Jahre ist jetzt schon her, und habe danach dann Techniker gemacht und einen Betriebswirt des Handwerks und parallel noch den Meister. Also das heißt so, der Technikbereich ist so mein Background, aber das Betriebswirtschaftliche, das gehört halt auch einfach dazu.
Ja. Okay, und seit wann führst du jetzt den Betrieb?
Seit 2009 zusammen mit meinem Bruder und ich bin eingestiegen hier aber schon 2005. Das heißt, so ein bisschen haben wir das noch parallel damals mit unserem Vater gemacht. Der ist jetzt aber seit ein paar Jahren im wohlverdienten Ruhestand.
Und ihr dürft euch jetzt mit aktuellen Themen beschäftigen. Ich würde mit dir jetzt gern über ein Thema sprechen, über das seit Monaten in der Politik und natürlich auch im SHK-Handwerk heiß diskutiert wird. Es geht ums Gebäudeenergiegesetz. Da ist mittlerweile klar, das Gesetz wird vor der Sommerpause nicht mehr verabschiedet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat einem Antrag eines CDU-Politikers stattgegeben, denn das parlamentarische Verfahren würde durch die verkürzte Beratungszeit ziemlich beschnitten. Die Entscheidung ist aber keine Entscheidung gegen den Inhalt des GEG-Entwurfs, sondern nur gegen diese zeitliche Verkürzung. Und deshalb sprechen wir jetzt mal weiter über den Entwurf. Thorsten, ja, wie schätzt du denn diesen GEG-Entwurf ein?
Also wir hätten uns das tatsächlich gerne noch ein bisschen konkreter gewünscht oder ein bisschen zeitnah, aber jetzt wird die Richtung klar, dass das fossile Zeitalter zu Ende ist. Wir machen Wärmepumpentechnik schon seit 20 Jahren und haben jetzt auch in den letzten Jahren wirklich schon überwiegend diese Technik nur noch eingebaut. Also wirklich ganz, ganz wenig Gas und Öl haben wir uns auch schon von verabschiedet. Und da war es tatsächlich jetzt so im letzten halben Jahr teilweise so, dass wir mit Kunden auch diskutiert haben, die sich schnell noch einen neuen Gas- oder Ölkessel einbauen lassen wollten. Und wenn man so aus der Schiene der Erneuerbaren kommt und das 20 Jahre immer nach vorne gestellt hat, dann war das für uns tatsächlich schwierig. Also auf einmal damit konfrontiert zu werden, ich will mir schnell noch was Fossiles einbauen, was ich dann 20 Jahre nutzen kann, dann bin ich erstmal sicher. Also das ist uns dann nicht leicht gefallen, weil wir natürlich auch mitkriegen, und das war auch so der Hauptbeweggrund, warum wir uns von den Fossilen jetzt verabschiedet haben, dass die Klimakrise, das war der hauptsächliche Grund, dass die sich immer weiter zuspitzt. Man kriegt es beinahe täglich in den Nachrichten mit, und in Deutschland ist es ja so, dass über die Hälfte der Energie für Wärmeproduktion aufgewendet wird. Man macht das mit Gas und Öl, mit Fossilen, obwohl es andere Möglichkeiten ja längst gibt und wir auch wissen, dass die funktionieren.
Bei euch, ihr habt euch von Öl, das hast du gerade schon angesprochen, von Öl abgewendet, von Gas jetzt auch?
Von Gas auch, ja.
Also ihr verbaut keine Öl- und keine Gasheizungen mehr?
Nein, gar nicht. Konsequent nicht. Es ist sowieso sehr wenig gewesen die letzten Jahre. Jetzt muss man sagen, dass in Gütersloh die Region auch so ist von der Gebäudestruktur, dass wir mit Wärmepumpen sehr weit kommen. Also das heißt, wir haben jetzt nicht die riesen Hochhäuser, sondern haben in der Regel Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser, aber so, sag ich mal, bis 10, 20 Wohneinheiten. Geothermie funktioniert hier super von den geologischen Gegebenheiten her. Und wir haben, glaube ich, letztes Jahr noch vielleicht 10% Gasheizung gemacht. Das heißt, so ganz weit war der Schritt nicht mehr, mit dem Unterschied halt, dass dieses Jahr halt die Nachfrage auf einmal nochmal angestiegen ist Richtung Gas und Öl und wir dann uns auch letztlich entscheiden mussten und wollten.
Wie war dann die Reaktion von Kunden? Also wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, ich hätte jetzt gern noch eine Gasheizung, baut ihr mir die noch schnell ein? Und ihr sagt dann, nee, mach mal nicht, aus den und den Gründen?
Wir haben es natürlich erklärt und da wurden am Anfang die Gespräche dann auch schon mal so ein bisschen länger. Wir haben ja auch eine Beratungspflicht und wollten den Kunden auch wirklich darüber aufklären, was aus unserer Sicht die nächsten 10, 20 Jahre passiert. Also es ist ja Fakt, dass 2045 keine Gas- und Ölheizung mehr fossil betrieben werden darf, weil dann alle Gebäude klimaneutral sein müssen. Das heißt, das sind jetzt noch 22 Jahre und natürlich werden bis dahin auch die Daumenschrauben angezogen werden, wenn dieses Ziel eventuell nicht erreicht wird. Und so richtig gut sieht es ja im Moment nicht aus, dass man das Ziel erreicht. Und das heißt, dass die CO2-Bepreisung steigen wird. Auch da haben wir uns mal so ein bisschen mit beschäftigt. Es könnte sein, dass in den 2030er Jahren im Vergleich zu heute sich die CO2-Bepreisung verzehnfacht und dann liegt man so bei 300 Euro pro Tonne und das ist für ein Einfamilienhaus dann schon wieder 1500 Euro obendrauf. Dann kommen so Sachen dazu, dass natürlich in Zukunft das Gasnetz auch einfach weniger Abnehmer haben wird. Das heißt, das wird ja auch über Grundgebühren finanziert werden. Und wo weniger Abnehmer sind, werden die Grundgebühren auch weniger Nutzer verteilt. Dann gibt es noch die schöne Geschichte mit dem Wasserstoff, wo im Moment immer gesagt wird, bau dir eine Gasheizung ein, die wasserstoff-ready ist. Dann bist du sicher und kannst dann irgendwann mal umstellen. Und damit haben wir uns rein physikalisch mal so ein bisschen auseinandergesetzt und haben dann festgestellt, dass das zwar funktioniert technisch, aber dass das wirtschaftlich wenig Sinn macht. Also wenn ich eine Kilowattstunde grünen Strom nehme und mache daraus Wasserstoff und verfeuere diesen Wasserstoff in einem Gaskessel, dann bekomme ich 0,7 Kilowattstunden Wärme raus. Und wenn ich diese Kilowattstunde Strom nehme, pack sie in eine Wärmepumpe, dann liege ich irgendwo bei 3 bis 5 Kilowattstunden, je nachdem, wie effizient die Anlage läuft. Und all das waren Sachen, die haben wir dann mit den Kunden so ein bisschen durchdiskutiert und meistens haben wir die Kunden dann auch abholen können und die haben das dann auch verstanden. Die andere Seite der Kunden, die also auf uns zugekommen sind und haben gesagt, ich möchte ohnehin was Erneuerbares haben, die haben gesagt, super Entscheidung, das ist ein Statement und das ist auch genau der richtige Weg.
Ja, SHK ist Klimahandwerk, so wird es auch immer wieder beworben und es ist ja tatsächlich so und dann finde ich es persönlich auch konsequent, wenn man sagt, ja, wir wollen was fürs Klima tun, dann bauen wir eben auch klimafreundliche Technologien ein. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen aufs GEG schauen. Also der Gesetzentwurf ist ja jetzt doch ein ganz anderer als noch vor 2, 3 Monaten. Da hat sich jetzt doch einiges noch getan. Also Fokus klar auf die kommunale Wärmeplanung und dann natürlich, du hast es eben schon angesprochen, H2-Ready-Gasheizungen. Du hast es eben schon erklärt, was da so das Problem ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, das wird so als Lösung aktuell verkauft. Empfindest du das auch so, dass das so als Musterlösung verkauft werden könnte? Gasheizung, die H2-Ready ist?
Ja, das merken wir schon recht deutlich. Also wenn man auch mal mit verschiedenen Herstellern spricht, man merkt schon, dass natürlich da auch ein Markt da ist. Geräte sind entwickelt, das heißt, das ist jetzt vielleicht auch die Cash-Cow. Und da will man nicht so schnell von runter. Und auch einige, nicht alle, einige Handwerkerkollegen beraten die Kunden dann doch noch in die Richtung, dein Haus funktioniert für eine Wärmepumpe nicht, das ist zu schlecht gedämmt und mach mal lieber die Gasheizung, dann bist du auf der sicheren Seite. Und da ist aus unserer Sicht die Variante mit H2 Ready tatsächlich auch ein Signal zum Weiter-so. Weil wenn man mal guckt, also wie viel grünen Wasserstoff wir im Moment produzieren, wie viel wir bräuchten und wo der dann eigentlich hingehen muss. Es müsste also erstmal die Industrie damit bedient werden. Das heißt, überall da, wo ich halt nicht auf erneuerbare Energien umstellen kann, die Stahlindustrie, die Zementindustrie, Keramik, alles, was mit Chemie zusammenhängt, da wird erstmal der grüne Wasserstoff gebraucht werden und nicht für sowas, ich sage jetzt mal, Schnödes wie Wärmeproduktion in einem Gaskessel. Und von daher glaube ich nicht, dass das vor 2040 überhaupt genug grüner Wasserstoff da ist, um das zu betreiben. Und selbst dann ist es immer noch wesentlich weniger effektiv und effizient als Wärme mit einer Wärmepumpe im Gebäudesektor zu produzieren. Und Effizienz wird ein wesentlicher Baustein sein der Energiewende. Also ich muss auch sehen, dass das, was ich im Moment an grünem Strom zu wenig habe, dass ich das effizient verteile und nicht sage, ja, ist ja grün, ist ja egal.
Bei euch im Unternehmen, wie gesagt, seit Jahren schon Wärmepumpe im Einsatz. Du sagst, Wärmepumpe geht eigentlich auch fast überall oder überall.
Also natürlich wird auch immer so ein bisschen drauf rumgeritten, dass man jetzt erstmal für 300.000 Euro sein Gebäude dämmen muss. Das, was ich so in der Praxis erlebe, wenn wir uns Heizungen angucken, ist auch das, dass in den letzten 20, 30 Jahren häufig schon viel passiert ist. Da sind mal Fenster ausgetauscht worden, da ist mal irgendwo an der Außenwanddämmung oder am Dach was passiert. Von daher sind die grundsätzlichen Gegebenheiten vielleicht auch anders als vor 10 oder 20 Jahren. Aber selbst wenn das Haus nicht gedämmt ist, wobei eine Dämmung grundsätzlich immer sinnvoll ist bei jeder Heizungsart, aber selbst wenn es nicht gedämmt sein sollte, funktionieren Wärmepumpen trotzdem, nur eben nicht so effizient. Und dann kann man aber immer noch hergehen und sagen, okay, ich gucke mir die einzelnen Heizkörper an. Ja, das ist ein bisschen mehr Aufwand natürlich bei der Beratung. Ich muss wirklich in jeden Raum rein und muss gucken, wie groß ist der, wie ist er gedämmt, wie groß ist der jetzige Heizkörper und muss halt die Heizflächen vergrößern. Das ist dann so, aber das heißt ja nicht, dass es nicht geht.
Was sind so, hast du irgendein Beispiel im Kopf? Irgendein, ja, Bestandsgebäude, wo ihr eine Wärmepumpe eingebaut habt, was so vielleicht als Best Practice auch gelten könnte? Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, da gibt es viele. Also wir machen das auch 150 Mal im Jahr ungefähr. Tatsächlich ist es eher so, dass wir eigentlich immer eine gute Lösung finden, als dass wir jetzt irgendwie krampfhaft danach suchen müssen und sagen, oh, verdammt, hier geht's doch nicht. Es ist halt tatsächlich ein bisschen aufwendiger, als wenn ich jetzt sage, da kommt ein modulierendes Gas-Brennwertgerät rein, ich mache vielleicht noch einen hydraulischen Abgleich und gut, sondern was ich schon beschrieben habe gerade, man muss Raum für Raum gucken, man muss eine Gebäudeheizlast rechnen, man muss die Wärmequelle auslegen. Wir machen übrigens fast ausschließlich Erdwärmeanlagen, weil wir auch da aus der Praxis wissen, dass die so 30-35% weniger Strom verbrauchen als Luftwärmepumpen. Also auch eine Praxis- und Messstand oder Prüfstand sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das vermessen wir hier im Gebäude dann auch immer selber so ein bisschen. Ne? Das heißt, wir lassen hier Erdwärmeanlagen gegen Luftwärmepumpen antreten. Und dann kriegen wir es eigentlich immer hin, dass wir für das Gebäude eine passende Lösung finden. Ne? Also mal mit Tiefenbohrungen, mal mit Spülsonden, mal auch mit der Luftwärmepumpe. Aber da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten und Varianten, dass wir eigentlich immer sagen können, okay, wir kriegen eine effiziente Lösung hin. Kann ich jetzt gar nicht an einem Gebäude festmachen. Aber ja, sagen wir mal, vielleicht so, häufig sind es die Gebäude aus den 80er und 90er Jahren, wo jetzt das erste Mal eine Heizungsumstellung ansteht. Und da ist man vom Dämmstandard und vom Wärmeverteilsystem her eigentlich so weit, dass das kein großes Problem mehr ist, das umzustellen.
Der Beratungsaufwand, das hast du jetzt eben schon gesagt, der Beratungsaufwand ist dann vielleicht ein bisschen größer, weil man sich eben das komplette Gebäude anschauen muss. Meinst du, dass dieser Beratungsaufwand, dass diese Beratungsarbeit auch in Zukunft noch weiter zunehmen wird? Auch das wird ja jetzt im GEG auch irgendwie mit verwurschtelt, dass da eine verpflichtende Beratung kommen soll, wer auch immer die dann genau machen soll, ja, ob es dann der Gebäudeenergieberater ist, ob es das SAK-Handwerk ist. Ja, aber wie wird sich die Rolle des Handwerkers da noch weiterentwickeln müssen?
Ich glaube schon in eine Richtung, wo man das Gebäude ganzheitlich betrachtet. Ich habe später nach meiner Ausbildung noch einen Gebäudeenergieberater auch tatsächlich mal gemacht. Mache das jetzt in der Praxis nicht mehr, weil das einfach zu weit führt, dass ich noch irgendwie hier Wärmebedarfsberechnungen mache. Dafür habe ich halt irgendwie auch einen Betrieb, der funktionieren muss. Aber ich habe unheimlich viel gelernt über Gebäudephysik und wie hängt der Luftwechsel mit der Heizlast zusammen, welche Gebäudetypen sind ungefähr wie gut gedämmt und auch, was kann ich dem Kunden vielleicht mal für einen Tipp geben. Ne? Also ich gucke mir auch dann immer erstmal die Fensterscheiben an und die Dämmung, und die Kunden wundern sich manchmal schon so ein bisschen, dass sich der Heizungsbauer jetzt die Fenster anguckt, sind dann aber für einen Tipp manchmal auch dankbar. Ja, also manchmal ist dann auch so, wenn man die Fenster austauscht oder eine Kerndämmung macht, dann reduziert sich ja die Gebäudeheizlast und damit auch die Leistung der Wärmepumpe, und die kann dann kleiner werden und wird wiederum auch günstiger. Also es hängt halt eben alles zusammen. Und insofern ja, wird sich die Beratung da ändern und wahrscheinlich auch aufwendiger werden, ja.
Thema Beratung, da schlage ich jetzt eine Brücke zu einem weiteren Medium, das ihr nutzt. Du bzw. dein Betrieb ist ganz aktiv bei YouTube. Ihr macht da regelmäßig Videos rund ums Thema Wärmepumpe, ums Thema Photovoltaik, weitere Themen aus dem SHK-Handwerk. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Es sind ja schon Videos, die haben zwischen 200.000, 300.000 Aufrufe, also werden schon ganz gut angeschaut. Thorsten, wie hat sich das denn so entwickelt und wie kam es dazu?
Das hat sich entwickelt so richtig eigentlich erst in der Corona-Zeit. Das heißt, wir konnten ja auch einmal nicht mehr persönlich beraten, und naja, das haben wir uns so 4 Wochen angeguckt und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen was machen, und sind dann so die klassische Beratung durchgegangen und haben einfach mal mit dem Handy drauf gehalten und haben die Wärmepumpe erklärt an so einem Kältekreislauf und so weiter, und haben das dann eigentlich online gestellt, damit wir unseren Kunden einen Link zuschicken konnten, und konnten dann irgendwie per Teams oder per Zoom sagen, komm, guck dir mal das Video an, und dann hast du erstmal schon so eine Vorabberatung, Rest kriegen wir vielleicht telefonisch hin. Und dann haben wir gesehen, meine Güte, das wird oft geklickt und das wird viel genutzt. Daran kann man natürlich auch sehen, dass das in Deutschland ein Riesenthema ist, wo die Leute sich mit beschäftigen. Ja, und dann sind wir hergegangen, haben es so ein bisschen professioneller gemacht, also haben uns Mikros gekauft und mal vernünftige Ausrüstung, wobei wir die immer noch komplett selber machen, also ohne Filmteam. Darf auch so sein, ne? Und darf ruhig ein bisschen authentisch und mit einzelnen Fehlern sein. Es geht ja um den Inhalt. Und dann haben wir das immer weiter gesponnen und haben dann mittlerweile diese Videoschnipsel bei uns in den Angeboten drin mit einem QR-Code oder mit einem Link, und ja, machen einen großen Teil der Beratung mittlerweile online. Das heißt, die Leute, wenn sie dann zu uns kommen, es ist nicht so, dass wir keine persönliche Beratung mehr machen, aber die Leute sind ein bisschen vorinformiert. Und wenn ich dann am Wochenende mir in Ruhe das Angebot angucke, dann kann ich mir eben die Sachen nochmal erklären lassen. Und das haben wir gemerkt, war für uns auch eine riesen Arbeitserleichterung, und zu guter Letzt haben wir auch so ein bisschen Spaß dran gefunden dann und bauen in die Videos immer mal so ein bisschen Lönekes ein. Also das war ja, glaube ich, auch das Video, was du gesehen hast. Wir haben den Gaskessel noch feierlich beerdigt. War tatsächlich auch so, dass wir aufpassen mussten beim Videodreh, beziehungsweise das eine oder andere öfters machen mussten, weil wir einfach lachen mussten bei einer so ernsten Angelegenheit wie der Beerdigung eines Gaskessels.
Ja, da an der Stelle dringende Empfehlung an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Schaut euch das gerne mal an bei YouTube. Auf eurem Kanal von Henrich Schröder sieht man das aktuelle Video, wie der Gaskessel beerdigt wird. Und du erklärst da ja das auch, was du gesagt hast, warum Wasserstoff dann auch ja nur vielleicht bedingt eine Alternative ist. Also auch da nicht nur witzig, sondern eben auch mit Fakten hinterlegt, mit Praxisbeispielen. Also ich finde die Aufmachung cool. Das Feedback, was man drunter liest, ist ja auch gigantisch. Also ich habe gelesen, einer aus Stuttgart wollte dich mal beauftragen.
Ja, das kommt tatsächlich regelmäßig vor mittlerweile, wobei wir natürlich auch einen gewissen Radius haben und das dann dankend ablehnen müssen. Aber das ist natürlich schön, dass man solche Feedbacks bekommt. Aber auch tatsächlich, weil die Leute sagen, Mensch, ich finde bei mir keinen, der irgendwo sich auf Wärmepumpen oder Erdwärme spezialisiert hat. Das ist so, ne? Das hat übrigens noch einen anderen Nebeneffekt, nämlich, dass auch die jungen Leute auf uns aufmerksam werden und über das Medium natürlich dann auch zukommen und sagen, finde ich cool, möchte ich vielleicht lernen.
Und da gibst du mir jetzt eigentlich schon wieder die perfekte Überleitung. Junge Leute ansprechen. Du hast zu Beginn gesagt, ihr habt 20 Auszubildende bei euch im Betrieb. Insgesamt seid ihr 70 Leute bei euch?
Ja.
20 Auszubildende, das, also da träumen andere Betriebe davon. Wie habt ihr das geschafft?
Tatsächlich haben wir vor 5, 6 Jahren, da waren wir wesentlich weniger Auszubildende, uns die Frage gestellt, wie können wir in Zukunft noch wachsen? Das Thema Fachkräftemangel ist ja da. Das können auch wir nicht wegdiskutieren. Wir hätten auch gerne noch 10 Leute zusätzlich, aber haben dann gesagt, wir müssen einfach jedes Jahr 5, 6, 7 Leute ausbilden, die den Job lernen. Es ist ja auch so, nicht jeder bleibt. Der eine, also manchmal, wenn er richtig gut ist, hat noch irgendwas anderes vor, will einen Meister machen oder studieren. Das versuchen wir dann im Unternehmen auch zu nutzen und zu fördern. Der eine oder andere sagt, das ist es nicht. Aber eine ganze große Anzahl der Azubis sagt auch, Mensch, habe ich Spaß dran und will ich weitermachen. Also ganz viel Öffentlichkeitsarbeit im Online-Bereich, sage ich mal. Aber auch, dass wir online in Schulen gehen, auch so eine schöne Corona-Geschichte, dass man sich in einen Klassenraum streamen lassen kann. Und man muss auch den gesamten Betrieb im Prinzip auf die Ausbildung einstellen. Also, dass wir auch wirklich mit den Leuten sprechen, hey, das ist unsere Zukunft, und nicht lästiges Ausbilden und sich damit beschäftigen. Ja, es ist auch manchmal hart und man muss das wollen, aber unterm Strich hätten wir auch nicht so wachsen können, wenn wir die Auszubildenden nicht haben. Und es lohnt auch immer mal, dass man so ein bisschen zurückguckt und schaut, wer von unseren Leuten, die jetzt vielleicht 10 Jahre da sind, haben bei uns die Ausbildung gemacht, und dann stellt man fest, okay, auch wenn es vielleicht früher mal schwierig war, der hat sich durchgebissen und der ist ein super Mann oder Frau mittlerweile.
Also Respekt, wirklich richtig stark, 20 Auszubildende zu beschäftigen, das ist nichts Alltägliches und ja, wirklich toll, dass ihr das so macht.
Übrigens ist noch ein Punkt zur Ausbildung, der auch wieder auf die Entscheidung zurückfällt, dass wir uns von Gas- und Ölheizung verabschiedet haben. Wenn du heute einen Auszubildenden fragst, wo siehst denn du deine Zukunft, dann sagt keiner Gas- und Ölheizung, da möchte ich so richtig der Experte werden, da habe ich Bock drauf, sondern die sagen alle Wärmepumpe, Photovoltaik, Akkus, also erneuerbare Energien, da haben die Lust zu. Das heißt auch gleichzeitig für mich, mir gehen dann so nach und nach die Leute, die Fachkräfte in Rente, die noch in der Lage sind, eine Gas- oder Ölheizung instand zu halten, zu reparieren. Und das ist natürlich auch für uns wichtig. Wenn ich heute eine Gasheizung verkaufe und einbaue, dann muss ich als Unternehmen vor Ort auch Sorge tragen, dass ich in 10 oder 15 Jahren noch eine Wartung und Instandhaltung anbiete. Wenn ich das aber nicht kann, weil ich schon jetzt weiß, dass mir die Fachkräfte fehlen, dann ist das auch ein Punkt, wo ich sage, okay, dann muss ich es eigentlich beerdigen. Und dann kommt noch dazu, wir haben alle, glaube ich, in den letzten Jahren genug Arbeit gehabt. Und wenn ich als Unternehmer entscheiden kann, ob die Fachkräfte erneuerbare Energien einbauen oder was Fossiles, dann war die Entscheidung eigentlich auch relativ klar. Also genug Arbeit ist da und von daher war das auch eine klare Sache für uns.
Thorsten, zum Abschluss, man sieht schon, du hast Zukunftsvisionen, du planst vorausschauend, du stellst deinen Betrieb zukunftsfähig auf. Ja, gib uns doch mal zum Abschluss einen Ausblick, wohin soll es gehen bei Henrich Schröder? Was ist so deine Vision von den nächsten Jahren?
Das ist eine schwierige Frage. Wir haben heute noch zusammengesessen, so unter uns Gesellschaftern, und haben gesagt, okay, wir planen zwar auf der einen Seite sehr langfristig, was so Gebäude angeht und Strategien angeht, und trotzdem ist es unheimlich schwer, weiter als 5 Jahre in die Zukunft zu gucken. Aber ich glaube, dass die nächsten 5 Jahre diesen Umstieg zu den erneuerbaren Energien dann doch branchenweit, dass der Weg in die Richtung gehen wird. Und die Gas- und Ölheizung langsam aber sicher so überall verschwinden und von den Hybridlösungen dann vielleicht auch auf die volle erneuerbare Power umgestiegen wird. Und dass es vielleicht ein Stück weit selbstverständlicher wird, eine Wärmepumpe oder auch Solarthermie oder Photovoltaik zu nutzen. Ja.
Thorsten, das hört sich auf jeden Fall nach einem sinnvollen Plan an, nach einer zukunftsfähigen Lösung, nach einem zukunftsfähigen Weg. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich für deine Zeit, für das Interview hier in der SHK-Show. Vielen Dank und viele Grüße nach Gütersloh. Bis bald.
Ja, vielen Dank auch. Alles Gute. Tschüss.
Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende von Best of SHK Show. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Nochmal der Hinweis, falls euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da, 5 Sterne oder einen netten Kommentar bei eurer Podcast-Plattform. Euch noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!